Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast aus der Wandelhalle. Heute ist der 16. Februar und in 10 Tagen beginnt die nächste Session, die Frühlingssession der Eidgenössischen Räte, die zweite Session nach den Wahlen. Und wie üblich wagen wir einen Ausblick auf die anstehenden Geschäfte, prognostizieren den Ausgang, um diese dann im Rückblick wieder zu korrigieren und festzustellen, wo wir richtig lagen und wo wir falsch lagen. Hansi Gräger, herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Hallo Andreas, guten Tag.
Wir wollen einsteigen in die Geschäfte. Nachdem wir beim letzten Mal noch lange über die Wahlen gesprochen haben, lassen wir das heute sein. Wir nehmen die thematische Schiene und starten im Ständerat. Mhm. Im Ständerat haben wir einige Themen oder ein Thema, das in mehreren Vorstößen Wirkung zeigt. Es geht um die Milch. Du bist ein Milchmarktexperte. Was haben wir für Vorstöße? Zum einen geht es darum, die Verknüpfung in einem Vorstoß von Nicole, die Verknüpfung, die Verkehrsungszulage an die Mindestpreise zu knüpfen, also dass Verkehrsungszulage nur dann bezahlt werden soll, wenn auch die Richtpreise bezahlt werden. Sinnvoll oder nicht?
Wenn du gleichzeitig die Vereinfachung der Agrarpolitik möchtest und so ein bisschen Entlastung möchtest, eher weniger sinnvoll, weil ein sehr starker Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit. Mhm. Gleichwohl bedient der Vorstoß natürlich das Gefühl, zu kurz zu kommen und vor allem das hat diese latente Unsicherheit, dass dann die Preise nicht ausbezahlt werden, die eigentlich ausbezahlt werden sollten. Mhm. Der Vorstoß selbst ist schon ein bisschen älter, aus 2021 und ja, war im Nationalrat im Sommer letzten Jahres, kommt jetzt in den Ständerat. Und wir werden dann sehen, was da rauskommt.
Gibt es ein Problem bei der Auszahlung der Verkehrsungszulage? Gibt es da Fehlanreize?
Es gab meines Wissens Untersuchungen, die zeigten, dass dieser Mechanismus bei der Verkehrsungszulage, dass sie an die Käsereien ausbezahlt wird, die das ja dann im Preis weitergeben, dass es bei diesem Mechanismus gewisse Rentenbildung gibt. Gleichzeitig gab es ja auch schon Vorstöße, die genau diese Direktauszahlung wollten. Und da hat sich die Branche immer sehr vehement dagegen gewehrt, auch mit dem Argument der Bürokratie und der Schwierigkeit, das dann administrativ wirklich sauber abzuwickeln. Mhm. Und insofern ist es nicht ganz eindeutig festzustellen. Was sicher ist, die Verkehrsungszulage ist wichtig für den Milchpreis. Es sind rund 300 Millionen Franken, die hier pro Jahr ausgeschüttet werden. Das ist ein erheblicher Betrag, Wertschöpfung eigentlich direkt für die Landwirtschaft, für die ganze Branche. Insofern ja, passiert da sicher etwas, wenn das in den Markt kommt.
Ja, es besteht Handlungsbedarf, aber die Stoßrichtung hier möglicherweise nicht die richtige. Wir werden sehen, wie die Räte entscheiden. Die anderen beiden Vorstöße sind ja noch von Merit Schneider, die nicht
richtig,
mehr im Rat
genau.
sitzt. Da geht es um Butterimport ohne kostendeckende Milchpreis oder kein Butterimport ohne kostendeckende Milchpreis und keine zusätzlichen Anreize für Milchimporte.
Genau. In beiden Fällen geht es ja nicht darum, dass Merit Schneider wollte, dass Importe erst dann möglich sind, wenn in der Schweiz tatsächlich eine Unterversorgung vorliegt. Mhm. Sie hat dann gefordert, dass entsprechend die gesetzlichen Grundlagen geändert werden sollen. Bei den Butterimporten ohne kostendeckenden Milchpreis geht es nicht mehr um die Frage, ja, was ist überhaupt ein kostendeckender Milchpreis? Das kann man nicht so einfach sagen, ob es jetzt 1 Franken ist oder 75 Rappen oder nur 50 Rappen. Bei den Anreizen bei der Motion keine zusätzlichen Anreize für die Milchimporte. Da soll der Bund die Bedingungen für die Vergabe der Verkehrsungszulage so ändern, dass Käsereien, die ein Importgesuch für Milch für den Veredelungsverkehr stellen, keinen Anspruch mehr auf die Verkehrsungszulage haben. Beide Motionen sind auch aus dem Jahr 2021. Mhm. Beide Geschäfte werden, wie auch das von Nicole, am 4. März behandelt. Ja. Der Nationalrat hat bei Nicole zugestimmt. Mhm. Bei Merit Schneider hat der Nationalrat das Geschäft ebenfalls angenommen. Mhm. Und zwar jenes zu den keine Butterimporte ohne kostendeckenden Milchpreis. Und bei der Reduktion der Anreize für Milchimporte, auch dieses Geschäft hat der Nationalrat angenommen. Ja. Also in allen drei Geschäften hat die Große Kammer zugunsten von Eingriffen in den Wettbewerb entschieden.
Okay. Sind wir gespannt,
in den Markt, wie der... In den Wettbewerb, zugunsten von Eingriffen in den Markt entschieden.
Wir schauen, wie die viel lobte Chambre de Réflexion sich da positionieren wird.
Wie wird es sich positionieren beim Geschäft Anpassung des Gewässerschutzgesetzes an die praktizierende Nutztierhaltung?
Wenn sie konsequent ist, wird sie dieses Geschäft annehmen, weil sie hat das schon mal getan. Das ist ein spannendes Geschäft. Das ist eine Motion von Werner Salzmann, die eigentlich ein bereits von beiden Räten angenommenes Geschäft rezykliert, wenn das schöne Wort so heißt. 2016 haben beide Räte einen Vorstoß von Andreas Abbey, der 2013 eingereicht wurde und dies schon forderte, dass die Bestimmungen bezüglich Anschlusspflicht an die Kanalisation angepasst wird, dass nicht nur Schweine und Rinder gezählt werden können, sondern generell Großvieheinheiten. Ich gehe nicht ins Detail ein. Ein eigentlich wichtiger Vorstoß, der wurde beraten, der Ständerat hat ihn angepasst, 2014 oder 2015 und dann 2016 wurde die angepasste Version in beiden Räten angenommen.
Jawohl.
Und dann hat der Bundesrat dieses Geschäft nicht umgesetzt, sondern als Bestandteil der AP 22 hineingenommen. In der Vernehmlassung haben die Kantone das nicht als eine gute Idee taxiert und dann wurde die AP 22 sistiert, in Teilen beraten und diese Änderung von beiden Räten angenommen ist dann eigentlich mit dem Aufdröseln der AP 22 zwischen die Reihen gefallen und wurde dann eigentlich einfach abgeschrieben und nie umgesetzt. Und jetzt hat Werner Salzmann das wieder aufgenommen. Das zeigt eigentlich, dass es auch durchaus möglich ist, dass zwar Vorstöße angenommen werden von beiden Räten, aber dass die Umsetzung dann gar nie erfolgt.
Weil dann das Paket, in das es die Verwaltung gießt, damit sie damit umgehen kann, wieder zerlegt wird.
Ja.
Das könnte man jetzt hier sagen, dass sich das Parlament selbst Arbeit schafft, wenn es die Agrarpolitik existiert und dann wieder Vorstöße rezykliert, die dann früher schon mal irgendwo aufgetaucht sind.
Genau, ja, es ist einfach ein eigentlich sinnhaftes Anliegen. Und ich würde eher sagen, da hat jetzt die Verwaltung eher, also das ist jetzt eine Unterstellung selbstverständlich, auf Zeit gespielt und die Möglichkeit genutzt, ein nicht sehr liebsamer Vorstoß, der angenommen wurde, zu beerdigen. Und Werner Salzmann hat sich jetzt da, weigert sich das so hinzunehmen. Wir sind gespannt, wie der Ständerat damit umgehen wird.
Okay, ja.
Diese Annahme im 2016 oder hat dazu geführt, dass in vielen Kantonen, und ich weiß einfach das Beispiel Kanton Bern, hat man dann gesagt, okay, jetzt müssen wir warten mit der Umsetzung, weil das gibt ja Probleme. Es gibt Betriebe, die gezwungen wurden oder gezwungen werden, einen ARA-Anschluss zu realisieren.
Ja. Das sind so in Randgebieten, oder? So irgendwo im Oberland? Oder,
ja, nicht nur. Nicht
oder
nur.
Irgendwo in der Peripherie.
Siedlungsnähe hast du Betriebe oder Infrastrukturen, die eigentlich...
die nicht an der Kanalisation angeschlossen sind.
Ja, genau. Und es macht ja auch nicht immer Sinn, oder? Wenn du einen Betrieb hast mit Geflügel und du hast viel trockenen Mist, dann wirst du den sowieso verdünnen.
Ja.
Und wenn du dann an die Ara anschließen musst, dann leitest du das Hausabwasser eigentlich in die Ara ein und du musst dann eigentlich wieder Wasser in dein Gülleloch einleiten, um die Gülle zu verdünnen. So, also, hat einfach dazu geführt, dass es eine sehr lange Unsicherheit gab, weil man nicht wusste, wann und wie das jetzt umgesetzt wird. Und jetzt ist diese Unsicherheit eigentlich noch länger.
Ah, okay. Genau. Ja, kennen wir. Spannend. Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, wir wollen uns das nicht inhaltlich anschauen, aber jetzt sind wir trotzdem inhaltlich abgestürzt. Vielen Dank für die Einordnung. Das war ein sehr spannender Exkurs. Gehen wir weiter in die große Kammer.
Ich hoffe, die Zuhörer finden es auch spannend. Ja, große Kammer. In der großen Kammer hat es einige Geschäfte mehr als im Ständerat, aber es ist trotzdem so ein Flickwerk. Es hat immer noch Vorstöße zum Thema BFF im Ackerbau, die 3,5%.
Ja.
Die werden sich vermutlich erübrigen, weil da läuft ja die Arbeit dazu.
Genau, die Motion Friedli wurde in der Wintersession angenommen. Jetzt ist noch die Standardsinitiative vom Kanton Genf übrig, die beantragt, die Vergabe oder die Vergabe von 3,5% BFF auf Ackerflächen zu streichen. Die kommt am 5. März voraussichtlich zur Abstimmung. Und dann ist noch ein Vorstoß von Martin Haab hängig. Diese verlangt eine Verschiebung der Einführung von 3,5% BFF um ein Jahr, also gleichlautend wie das die Kollegin im Ständerat, also Esther Friedli, verlangt hat. Dieser Vorstoß soll am 28.02. beraten werden, sofern er nicht zurückgezogen wird. In beiden Fällen, also im Falle von Haab, ist klar, das Vorhaben wurde bereits umgesetzt. Ob die Standesinitiative eine Mehrheit findet und das Vorhaben ganz gestrichen wird, ist zu bezweifeln. Im Moment ist klar, dass die Verwaltung daran arbeitet, die Maßnahme mehrheitsfähig zu machen und umzusetzen.
Ja, ja. Da kann man ja gespannt sein, weil ja immer noch im Raum steht die Idee, diese Maßnahme ganz zu bodigen.
Ja. Mhm. Genau.
Sind wir gespannt. Dann ist ein interessanter Vorstoß oder eine parlamentarische Initiative von Jacques Nicolet, der eigentlich strengere Vorgaben wünscht für Fleisch, das hergestellt wurde aus synthetisch oder aus Stammzellen. Eigentlich ja sinnhaft, weil das kommt ja jetzt und eigentlich die Regulierung dazu zu schaffen, wie das deklariert werden muss und wie da allenfalls auch eine Abgrenzung zu natürlich hergestelltem Fleisch, oder ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Weil was ist dann richtiges oder falsches Fleisch? Eigentlich eine gute Diskussion, die da angestoßen wird. Was ist dann der Unterschied?
Also gerade bei Fleisch, das aus Stammzellen hergestellt wird, also das quasi für sich selbst wächst, ohne das, also das Filet, das für sich selbst wächst, ohne das Tier rundherum, ist das dann Fleisch oder ist das dann irgendetwas anderes? Der Vorstoß zielt klar darauf ab, dass die Deklaration von solchen Produkten vereinheitlicht wird und unter dem Aspekt der Wahlfreiheit. Ich gehe davon aus, die Richtung ist klar, man geht davon aus, dass Konsumentinnen und Konsumenten eher das natürlich hergestellte Produkt, also das Produkt, wie wir es kennen, bevorzugen wird. Die Frage ist dann immer, ja, was ist überhaupt Natur?
Genau.
Das ist dann eine sehr philosophische Frage, ja, wo fängt Natur an, wo hört sie auf in unserem Wirtschaftssystem ganz grundsätzlich? Das lassen wir jetzt bleiben, weil
das
sonst
werden wir es wird schon, das wird eine Diskussion für Stunden, genau.
Genau. Und die BAIF, sie ist nicht so alt, sie ist aus dem letzten Jahr, sie wurde am 7. Juni eingereicht. Und die Kommission, die WBKN, die will der BAIF keine Folge geben.
Ja, genau.
Das heißt, sie erachtet es nicht als notwendig, diese Gesetzgebung anzupassen und die Deklaration zu verbessern.
Wäre ein spannendes Thema zu vertiefen. Ich habe so vor meinem inneren Bild habe ich so den Filetbaum.
Der Baum, den Filetbaum.
Das Filet wächst und man kann es pflücken und dann
wächst es wieder. Braten.
Oder der Bulleflügelibaum. Weil die Bulleflügel sind ja ein Problem eigentlich, weil das Huhn hat nur zwei Flügel.
Ja, ja.
Es braucht viele Hühner, um sein ganzes Körper, das man an einem Abend isst,
das stimmt,
zu füllen. Gut.
Das stimmt, das war wie im Schlaraffenland.
Lass uns
interessant ist ja.
Ja.
Interessant ist ja eben diese BAIF für die Vorgaben für die Deklaration von synthetischem oder aus Stammzellen hergestellten Lebensmitteln. Die hat noch eine, wie sagt man dem jetzt, eine Kollegin, aber das ist dann im Ständerat, zur Regulierung von Marktzulassung von Novel Foods.
Das wäre ja wichtig, das geht in diese Richtung.
Neuen Lebensmittel, aber das lassen wir jetzt weg, wir bleiben in der großen Kammer.
Wir haben die Kammer gewechselt, es gibt kein Zurück. Grenzschutz auch dieses Mal in dieser Session wieder ein Thema, auch etwas ein Dauerbrenner, Stärkung des Grenzschutzes beziehungsweise die Nachhaltigkeitskriterien für Grenzschutz oder einen Grenzschutz so ausgestalten, dass die Nachhaltigkeitsziele erreicht werden, sowohl im Inland wie im Ausland. Ein Vorstoß von Kilian Baumann aus dem Jahr 23, also auch ziemlich neu noch. Und dann haben wir noch gleich lange Spieße beim Grenzschutz von Meret Schneider, auch aus dem 23. Ist schon ein wichtiges Thema. Das gibt ja auch einen breiten Konsens eigentlich, dass das wichtig ist, dass die Anforderungen im Inland mit den Anforderungen der Importgüter übereinstimmen müssen.
Wobei,
und dass der Grenzschutz eben auch nicht nur als Preissicherheit genutzt werden soll, sondern auch in gewissem Grad zur Veränderung der Art der Produktion.
Das ist ganz klar, beim Vorschuss von Kilian Baumann ist das eindeutig die Absicht, dass hier Nachhaltigkeitskriterien, neben quasi Dolltarifen und Kontingenten, Nachhaltigkeitskriterien eingeführt werden. Das ist auch ein Teil in der AP 2030 oder das taucht auch dort wieder auf. Steht sehr stark und durchaus zu Recht unter dem Eindruck der nachhaltigen Entwicklungsziele und der Feststellung, dass ja auch Handel und die Art des Handels sich entwickeln kann. Bei den gleichlangen Spießen beim Grenzschutz, der Motion von Meret Schneider, da geht es um die Angleichung. Das finde ich spannend. Oder? Es gibt ja zwei Wege für die Angleichung. Entweder erhöht man den Grenzschutz für alle Produkte, also dass alle Produkte gleich hoch geschützt sind, oder gleich tief. Und Meret Schneider möchte, dass Proteinisolate für die Herstellung von Fleischalternativen im Grenzschutz ähnlich behandelt werden wie Fleisch oder tierische Proteine. Und jetzt kann man sagen, entweder bei den tierischen Proteinen wissen wir, da gibt es ja ganz viele Grenzschutzmechanismen, also einen guten Grenzschutz mit Kontingenten und Vergaben auf alle Arten. Und jetzt könnte man entweder sagen, dass man korrigiert beim Fleisch nach unten, dass das wettbewerbsfähig wird, quasi, oder man geht bei den Proteinisolaten rauf. Und die Tendenz, so wie sich es im Moment präsentiert, ist die, dass es bei den Proteinisolaten eher raufgeht, als dass man eine Mehrheit fände, um beim Fleisch den Grenzschutz zu senken. Aus nachvollziehbaren Gründen,
wäre auch wenig
Preisstabilität und so weiter.
Zielführend im Gesamtsystemüberlegung.
Wieso meinst du?
Ja, es ist ja nicht unbedingt angezeigt, den Konsum von Importfleisch zu steigern. Und eine Senkung der Zollhürden würde ja dazu führen.
Ja, davon könnte man ausgehen, ja, das stimmt. Ja,
und das Preisgefüge von Schweizer Fleisch zu senken, das wäre weder im Interesse der Ernährungsentwicklung noch im Interesse der Schweizer Landwirtschaft. Daher kaum mehrheitsfähig.
Ja, also genau, für die Landwirtschaft vernichtest du Wertschöpfung.
Genau.
Von daher, ja, genau. Und
der Fleischkonsum würde sicher nicht reduziert, sondern, ja.
Genau.
Also Grenzschutz, Ernährung, Nachhaltigkeit und dann haben wir noch einen spannenden im Kontext der aktuellen Podcast Staffel, die Studierenden vom Strickhoff produziert haben zum Thema Versorgung der Schweiz, wo ja interessanterweise jetzt eben die Bundesgarantien für die Pflichtlager neu gesprochen werden müssen. Die werden aufgestockt von bisher 540 Millionen für die Periode zu 750 Millionen für die Periode jetzt bis 34. Das ist lang, aber trotzdem eine imposante Zahl. Da geht es aber vor allem darum, die Gewährleistung gegenüber den kreditgebenden Banken zu sichern von Seiten Bund.
Ja, und der Auslöser war tatsächlich einerseits die Erhöhung der Pflichtlagerbestände und andererseits, um Spielraum zu haben bei den aufgrund von nicht absehbaren Entwicklungen. Also man erwartet da stärkere Preisschwankungen und braucht ein bisschen Spielraum, um dann die Produkte auch erhalten zu können. Und das ist schon spannend, oder? Diese Erhöhung oder diese zusätzlichen Mittel, die waren unbestritten bis hierhin. Das Geschäft wurde im Ständerat gemäß Entwurf beschlossen im Dezember 2023. Es deutet wenig darauf hin, dass der Nationalrat das anders machen wird. Also es scheint hier Konsens zu sein, von 2025 bis 2034 diese Verpflichtungskreditlinien stark zu erhöhen. Was auch darauf hindeutet, dass die Prognosen sind von Vorsicht geprägt. Also man geht davon aus, dass die Versorgungslage eher schwieriger statt einfacher werden dürfte.
Ja, und das ist ja wahrscheinlich auch ein auf Vorsicht bedachter, eine auf Vorsicht bedachte Entwicklung, weil es möchte sich ja sicher niemand dem Vorwurf preisgeben jetzt da. Ja, das ist ja wie das, die Aufhebung der Pflichtlage für Ethanol etwas ein halbes Jahr vor Corona und dann hat man festgestellt, okay, das war ein Fehler. Ich denke, man geht hier eher auf Nummer sicher. Das ist ja auch gut, weil es geht ja um Sicherheit und
ja, genau.
Da muss man halt die nötigen Vorkehrungen treffen und die Versorgungslage und die Versorgungssicherheit steht ja schon stärker zur Debatte als auch schon.
Ja, dieses Umfeld hat sich jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dann mit dem Krieg in der Ukraine sehr stark verändert. Ja,
genau.
Und das sieht man in allen Debatten.
Und die Bereitschaft,
deutlich.
Das Geld zu sprechen, ist ja sicher auch da, weil eben das wäre anders gewesen. Vor 3-4 Jahren hätte man eher die Frage, braucht es überhaupt? Es wurde ja, vor Corona wurde ja die Sinnhaftigkeit der Pflichtlager massiv diskutiert.
Ja, also die Kosten, die es verursacht. Ja.
Genau. Und ob die Notwendigkeit überhaupt noch besteht. Das war ja, die Rahmenbedingungen verändern eben auch den Bedarf an der Gesetzgebung und an der Mittelallokation, wie man schon so schön sagt.
Ja. Oder um es mit, ich glaube, es war Winston Churchill, der das gesagt hatte, never let a good crisis go to waste. Also man soll die Krisen nutzen, um politische Rahmenbedingungen zu verändern, zu entwickeln. Und das ist das Wesen der Politik. Sie reagiert eigentlich immer oder sehr häufig auf äußere Einflüsse und nimmt diese auf.
Sie reagiert auf äußere Einflüsse und wir sind schon wieder zu lange dran. Deshalb erlaube ich mir, den Ausstieg zu finden. Es ist ja heute Freitag und wir haben über Mittelverteilung gesprochen und da möchte ich trotzdem noch den Vorstoß von Herrn Ador erwähnen. Schweizer Wein in Schweizer Gaststätten, also
Prost.
Schweizer Wein für Schweizer Bürger, erfordert, dass in den Gastbetrieben verpflichtend 50% Schweizer Wein in den Karten zu führen ist.
Also er verlangt, dass der Bundesrat eine gesetzliche Grundlage macht, die Gastronomen verpflichtet, zur Hälfte Schweizer Wein aufzutischen. Genau, das ist schon ein bisschen zurück zur alten Marktordnung von nicht 1800, sondern 1985 ungefähr. Mhm. Damals hat man das ja irgendwann dann gemerkt, dass es sehr teuer und ziemlich ineffizient ist, Absatz- und Preisgarantien zu geben. Mhm. Aber wir werden sehen.
Genau. Wobei, es ist ja noch keine Absatzgarantie, man muss es nur auf der Karte haben. Und wenn du es auf der Karte hast, musst du vermutlich einfach eine Flasche im Keller haben, mindestens, falls es jemand bestellen möchte.
Aha.
Es ist eben nicht, du musst ja nicht den verkauften Wein, sonst. Also wichtig ist jetzt hier an alle zuhörenden Winzerinnen und Winzer, ich schätze den Schweizer Wein sehr. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es eine solche Auflage braucht oder einen so weitgehenden Eingriff ins Gastronomie, in die Gastronomiefreiheit. Aber doch spannend, dass solche Vorstöße es immer auch noch wieder in den Rat schaffen. Wir sind gespannt, was der Nationalrat dazu sagt. Die Weinfreunde sind ja bekanntlich sehr gut vertreten im Parlament.
Ja, gut, ja. Ich sage jetzt nichts dazu.
Die Aufstockung der Absatzförderung Wein war ja auch so eine spannende Entwicklung, die wir schon hatten. Also auch hier können wir gespannt sein, was da
genau kommt. Der Bundesrat, immerhin fürs Protokoll, er empfiehlt den Vorstoß zur Ablehnung. Mhm. Lustigerweise ist es sowieso so, dass der Marktanteil von Schweizer Wein nicht reicht, um diese 50%-Marke zu knacken. Das heißt, entweder müssten wir den Weinkonsum generell reduzieren, damit wir auf diese 50% kommen, oder aber doch ein bisschen anbauen. Aber sind etwa bei 37%. So
er will ja nicht, dass so viel Schweizer Wein getrunken wird. Er will ihn ja nur auf der Karte haben.
Stimmt,
gut.
Ja, genau. Genau.
Also, wir haben überzogen. Ich hoffe, Sie haben trotzdem gerne zugehört. Wir sind gespannt, wie diese Session verlaufen wird, welche Vorstöße zu welchem Resultat kommen. Wie gewohnt werden wir das in der Sessionsrückschau dann auch thematisieren können. Wir sind auch gespannt, welche neuen Vorstöße dazukommen werden in dieser Session und dann uns für die nächsten Folgen beschäftigen werden. Das war Agrarpolitik, der Podcast aus der Wandelhalle. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.